ich jetzt ja gar nicht mehr, ne? Erstmal vielen Dank für euren Lobpreis. Ich genieße das immer so, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Das ist auch eine Herzenssache. Der eine hat das mehr, der andere hat das weniger, ne? Der eine begegnet Gott mehr im Wort und im Gebet. Und der nächste ist halt so gestrickt, dass so die Lieder wie Flügel sind, die einen in den Himmel tragen, ne? Und das ist schön. Also ich bin so ein Typ. Ich fange dann immer an zu fliegen. Also vielen Dank für euren Dienst. Ich habe heute ein Wort mitgebracht. Ah ne, vielleicht hier liegt der neue Gemeindebrief. Den hat der Timo geschrieben. Vielen, vielen Dank. Der liegt vorne aus, könnt ihr euch reichlich bedienen. Ich habe heute ein Wort mitgebracht aus der Bergpredigt. Wir haben ja seit einiger Zeit die Bergpredigt zum Thema und ich habe da schon manches durchgesprochen und ich möchte da heute einfach fortsetzen. Und das ist also wirklich gut, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, mit dem, was Jesus so als grundsätzliche Dinge für sein Reich, für sein Himmelreich gesagt hat. Ne? Ja, ich lese vor aus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das ist Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles erfüllt ist. Wer nur eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der Geringste im Himmelreich genannt werden. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Vielleicht noch mal so zur Einordnung. Amen. Verstehst du alles? Ja? Okay, sehr schön. Vielleicht so zur Einordnung. Jesus geht recht bald hin, nachdem er so in seinen Dienst eingetreten ist, getauft worden ist, den Heiligen Geist empfangen hat und angekündigt hat, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe gekommen, dass er sich mit seinen Jüngern versammelt und eine große Zuschauermenge hat aus den umliegenden Ländern, sage ich mal, oder Landesteilen, Galiläa, Judäa und so weiter, waren viele Menschen da und dann steht da, er stand auf einem Berg, ich sag mal so eine Kuppe, im Lukas-Evangelium steht Feld, ja, wie auch immer, er hat auf jeden Fall seinen Jüngern gepredigt und die Leute drumherum hörten es auch. Und er sprach über das kommende Königreich, über sein Königreich, über das, was dort an Regeln gelten würde, wie die Menschen dort sein würden, was sie prägen würde. Und wir haben über die Seligpreisung gesprochen schon. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es darin mündet, diese Seligpreisen und die Charaktereigenschaften, die Jesus dort beschreibt, dass die Menschen in diesem Königreich Licht und Salz sind für diese Welt. So, und dann schlägt Jesus ein neues Kapitel auf und nimmt Bezug auf das, was die Zuhörer alle kannten und worin sie standen. Also es war die Lebenswirklichkeit. Diese Menschen waren überwiegend Juden und sie kannten den Bund mit Gott, also diesen alten Bund und die Gesetze. Und sie hatten täglich mit den Schriftgelehrten und Pharisäern zu tun. Und darüber sprach Jesus jetzt, über dieses Gesetz, dass die tagtäglich erfüllen mussten, diese Gebote. Und er sagt, ich sag mal so, es kommt was Neues. Ihr sollt aber nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das waren die wichtigsten Schriften damals. Tora, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen. Ich bin gekommen, um zu erfüllen. Das hat noch alles Bestand. Und dann redet er über sein Himmelreich und sagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird weder der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz vergehen, bis alles, und die Kommentatoren meinen, das ist der komplette Plan Gottes, bis alles erfüllt ist. Es wird nichts vergehen. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten bricht und die Leute so lehrt, der wird der geringste im Himmelreich sein. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Ihr, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, da setzt er jetzt einen Maßstab, die ja nun alles daran legten, die Gebote und Gesetze zu erfüllen, bis aufs Kleinste und das immer wieder einforderten, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Wow. Schlechte Nachricht für uns. Boah, ist das Gesetz denn tatsächlich noch so zu erfüllen? Fragezeichen. Könnte man ja da anschließen. Ne? Wenn Jesus selbst sagt, das gilt weiter bis ans Ende. Und diese Fragen, die tauchen ja immer wieder auf. Immer wieder ist dieses Spannungsfeld da, auch bei uns Christen, die wir ja schon Jahre gehen mit dem Herrn. Welche Bedeutung hat denn dieses Gesetz für mein Leben? Was muss ich denn davon einhalten? Gilt das für mich? Ja oder nein? Ja, und dann geht er weiter und redet von einzelnen Regelungen oder Gesetzen aus dem Alten Testament, Schwören, Töten, Feindesliebe und so weiter, wie das hier überschrieben ist, und endet darum, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hatte ich letztens schon mal in einer Predigt. Ja, das, wenn man das so für sich liest, kann das schon wirklich Druck ausüben. Und plötzlich rutscht man in so eine Gesetzlichkeit ab. Oder es gibt dann eben also auch die Stimmen, die dann so die Gnade so sehr in den Blick rücken, die Gnade, die Jesus uns gebracht hat, das wissen wir ja, das ist ja da, da komme ich auch gleich hin. Ja? Aber die rücken das so sehr in die Mitte, dass sie sagen, und das Gesetz ist ja erfüllt, hat gar keine Bedeutung mehr für uns. Brauchst du dich nicht mit auseinandersetzen, vergiss es, belaste dich nicht. You are free to do what you want. Ja. Ne? Wir sind frei. Das Gesetz der Freiheit liest man da. Ja? Das Gesetz des Glaubens und solche Dinge. Steht da auch alles, hat auch alles seine Bedeutung. Ja. So, und so, das ist also die Situation, in der Jesus sich bewegt. Ne? Und das ist der alte Bund. Und er sagt, es kommt was Neues. Und es kommt ein neues Himmelreich. Und ich verkündige was Neues. Und da wird es anders sein. Und dieser alte Bund, jetzt will ich ganz kurz ein paar Worte zu Bündnissen sagen. Bündnisse gab es immer. Wenn wir in die Bibel schauen, es wurden immer Bündnisse geschlossen. Zwischen Menschen einfach, aber auch Gott. Und darüber reden wir ja in der Bibel. Gott wendet sich den Menschen zu und schließt Bündnisse. Und ein schönes Beispiel für ein Bündnis, wenn ihr mal lesen wollt, wie das so zustande kam, ist die Geschichte zwischen Jakob und Laban. 1. Mose, Kapitel 31. Da wird so beschrieben, das diente dazu, um Rechtssicherheit zu schaffen, um sich aneinander zu verpflichten, um Verbindlichkeiten aufzubauen und Dinge zu regeln. Und das war nicht ohne. Ein Bund geschah in der Regel vor einem Gott. Ja, nicht unbedingt vor unserem Gott, aber vor dem Gott, dem man halt glaubte. Und da wurden auch Opfer gebracht. Und es gab auch immer ein Bündniszeichen. Entweder war das eine Steinsäule oder so wie bei uns jetzt die Bundeslade und das Bundesbuch. Ja? Oder als Gott mit Abraham den Bund schloss, über seine Nachkommenschaft, da war das Zeichen des Bundes die Beschneidung. Der Mann sollte sich beschneiden lassen. Ein Zeichen des Bundes. Und das nahm Gott sehr, sehr ernst. Das lesen wir auch in der Bibel, dass er das ernst nahm. Und dass das Konsequenzen hatte, wenn da einer sich nicht dran hielt. So, also es wurden immer Bündnisse geschlossen. Gott kam auf den Menschen zu. Da kann man sich natürlich fragen, warum eigentlich? Was hat er denn von uns erwartet? Aber als erstes lesen wir, er schloss ein Bündnis mit Noah. Und das Zeichen seines Bundes, ich werde nie mehr eine Sintflut kommen lassen und die Menschheit vernichten durch Wasser, war der Regenbogen. So, das hat er ihm einfach zugesagt. Und die Forderung an ihm war nicht sehr viel. Da war nur, du sollst kein Menschenblut verzehren und Tierblut, denn daran liegt das Leben. Ja. Und dann schloss er ein Bündnis mit Abraham. Zweimal lesen wir davon. 1. Mose 15, 1. Mose 17. Und immer ging es um die Nachkommenschaft. Und das, was dem Abraham zugerechnet wurde, war halt, vertrau mir, glaub mir. Und der Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit. Sonst war da nicht viel, außer dieses Bündniszeichen der Beschneidung. Und Abraham ließ sich beschneiden mit seinem ganzen Haus. Alle Männer wurden beschnitten. Und dann das, worüber wir jetzt eigentlich reden, der alte Bund. Das, was wir als alten Bund bezeichnen. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk Israel. Das Volk zieht aus Ägypten aus, Gott befreit es, dann versammeln sie sich am Sinai, am Berg Horeb und Gott schließt einen Bund. Mal ganz interessant nachzulesen, 2. Mose, Vers 19, Kapitel 19, ab Vers 5, lese ich jetzt mal zwei, drei Verse vor. Gott sagt, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten? Dann sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und er sagte zu Mose, das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Und dann macht Mose das. Und alles Volk, das ist der Vers 8, alles Volk antwortete miteinander, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Ne? Wie ist das bei uns im Vertragswesen? Zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Ich will, du willst, dann kommt ein Vertrag zustande. Beim Bund ist es genauso. Und, wie heißt der Rechtsgrundsatz? Pacta sunt servanda. Verträge sind zu halten. Ja, Verträge sind zu halten. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und Mose wiederholte dem Herrn die Worte des Volkes. Das war der Bund. Ja, wir wollen. Dreimal wurde dieser Bund erneuert, weil Israel sich immer wieder entfernte. Das mag ja sein, im Anfang, als so dieses Erleben da war und die Begeisterung von Gott, dieser Wille, ja, wir wollen dir folgen, du bist unser Gott, dass das eine ganze Zeit gut ging. Das lesen wir ja mehr oder weniger auch mit Abstrichen. Eigentlich ging es gleich in die Hose, weil sie sofort ihr goldenes Kalb machten. Ja, so. Aber immer wieder ging Gott auf sein Volk zu. Und wir reden auch so, dass es Gottes Gnadenbündnisse sind. Dreimal wurde dieser Bund erneuert. Einmal durch Josua. Einmal durch den König Josia und dann nach der Befreiung aus Babylon durch Esra. Dreimal erneuert dieser Bund und es nutzte nichts. Und Gott hatte dann irgendwann, ich sag mal auf Deutsch, die Schnauze voll. Nein, sehr wahrscheinlich nicht so, weil er hat ja gewusst, was kommt. Und er hat dann in Jeremia, lesen wir das, einen neuen Bund angekündigt. Jeremia 31, Vers 31 folgende. Da lässt Gott sagen seinem Volk, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund, der gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, den sie nicht gehalten haben, sodass ich sie zwingen musste, spricht der Herr. Da mache ich mal eine Pause. Habt ihr das gehört, was Gott sagt? Er hat sie aus Ägypten herausgeführt und hat diesen Bund mit ihnen geschlossen, den Vätern. Und den haben sie nicht gehalten, so dass er sie zwingen musste. Diese Zusage, die das Volk ihm gegeben hatte, musste Gott erzwingen. Das geschah immer nur durch Gericht und Strafe. Er musste es erzwingen. Aber was heißt das, wenn er es erzwingen muss? Dann heißt das, dieser Bund war für die Bundespartei, Volk Gottes, irrelevant. Das wollten die nicht. Da wollten sie eigentlich raus, sie wollten was anderes machen. Wir müssen das machen. Wir liegen unter dieser Knechtschaft dieses Gesetzes. Könnte man doch daraus schließen, wenn Gott das erzwingen muss. Und es geht weiter, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich nach dieser Zeit mit dem Haus Israel schließen will, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und dann wird keiner mehr seinen Nächsten und kein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie werden mich alle erkennen. Und dieses Erkennen heißt, sie werden alle mit mir in einer innigen, vertrauten Beziehung stehen. Ich werde mich ihnen offenbaren. Sie werden Erkenntnis von mir haben, weil Gott seinen Geist gibt und die Herzen selbst verändert. Beide, klein und groß, spricht der Herr, werden ihn erkennen. Denn ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht mehr an ihre Sünden denken. Deswegen, Gott beseitigt das, was zwischen ihm und seinem Volk steht, die Sünde. Er vergibt die Schuld und er wird nicht mehr an die Sünden denken. Das kündigt er hier an, Jeremia 31. Und ich will das jetzt nicht vertiefen, aber wir wissen, wie dieser Bund, diese Vorhersage, diese Ankündigung zustande gekommen ist. Sie ist zustande gekommen dadurch, dass Gott seinen Sohn geschickt hat. Jesus wurde das vollkommene Opfer. Jesus wurde der vollkommene Hohepriester. Im Hebräer 10 heißt es, in den ersten 10 Kapiteln letztendlich, aber in Hebräer 1 heißt es, und dann redete Gott nicht mehr durch Propheten zu uns, sondern er sandte seinen Sohn und sprach durch seinen Sohn zu uns. Er selbst sprach zu uns. Er, der vollkommene Hohepriester. Er, das vollkommene Opfer. Er, der vollkommene König. Ja. Vielleicht lese ich diese Stelle auch mal kurz vor. Hebräer 9, Vers 15. Dadurch ist Jesus zu einem Mittler geworden. Und hier steht, und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch den Tod, der zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund geschah, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Jesus ist in den Tod gegangen, um die Vertretungen, die Übertretungen unter dem ersten Bund zu sühnen. Deswegen ist er der Mittler des neuen Bundes. Wir wissen das alles, aber ich will das hier einfach nochmal deutlich sagen. Jesus hat es erfüllt, auf sich genommen. Er ist in das heilige Zelt, in Anführungszeichen, Gottes gegangen, das kein irdisches Zelt mehr war, sondern in die Gegenwart Gottes und hat das vollkommene Opfer gebracht. Dadurch wurde der neue Bund, den Gott angekündigt hatte, aufgerichtet. Und jetzt sagt Jesus, was ich eingangs vorgelesen habe: Ich werde diesen Bund erfüllen. Wie heißt es das? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und dann kommt das, was er sagt, dass das Gesetz nach wie vor Bestand hat und dass es Wörtchen für Wörtchen erfüllt werden muss. Und dass diejenigen, die es tun, groß sein werden im Himmelreich. Hat Jesus dieses Gesetz vollkommen erfüllt? Ja, natürlich. Gut, aber wenn ich das Gesetz sehe, mit den ganzen Reinigungsvorschriften, Sabbatvorschriften und so weiter, wenn man sucht in den Testamenten, dann findest du Stellen, wo du sagst, da hat Jesus das Gebot nicht eingehalten. Erinnert ihr euch an die Stelle, wo die Pharisäer kamen und sagten, warum pflücken deine Jünger hier Sabbat am Sabbat die Ähren und essen sie? Und Jesus lässt das gewähren und lässt das so stehen und antwortet in Weisheit. Ja? So, warum heilst du am Sabbat? Und Jesus antwortet in Weisheit. Also kannst du doch zu dem Schluss kommen, ja, irgendwie meint er das hier anders, wenn er davon spricht, dass er das Gesetz erfüllt hat. Da müssen wir sehr wahrscheinlich tiefer blicken. Jesus war nicht gesetzlich. Dass Jesus hat das Gesetz nicht in dem Sinne erfüllt, dass er, ich sag mal, die Gebote mechanisch und wortwörtlich eingehalten hat. Aber er hat es im Sinne des Kerns des Gesetzes erfüllt. In dem Gebot der Liebe zu Gott und zu den Menschen und zu dem Nächsten. Und da muss man vielleicht auch wissen, so im Hintergrund, dass so die Pharisäer ihre eigene Interpretation dieser Gebote hatte. Denn den Nächsten zu lieben, hieß zum Beispiel, der Nächste war mein Pharisäerkollege oder vielleicht mein Nachbar oder so, der mir halt so in meinem Leben immer am nächsten kommt, den soll ich lieben. Aber die Pharisäer, die waren auch gut damit, Menschen zu verteufeln und zu hassen. Sie liebten nicht die Zöllner, sie liebten nicht die Ehebrecher, sie liebten nicht die, die Sünde taten, aus ihrer Sicht. Und damit gingen sie fehl. Sie erfüllten Gesetze, erfüllten aber nicht das, was Gott als höchstes Gebot in seinem Gesetz gesagt hatte. Ja? Aber das erfüllte Jesus. Und erfüllte es vollkommen. Ich habe gerade schon mal über den Hebräerbrief gelesen, dass er also diese Anteile des Gesetzes vollkommen erfüllt hat als Höchster. Er war das vollkommene Opfer, der vollkommene Hohepriester. Das hat er alles getan. Und er sagte selbst, es ging ihm nur darum, den Willen Gottes zu tun. Und da kommen wir jetzt so an den Kern der Angelegenheit. Was ist der Wille Gottes? Ist der Wille Gottes, dass wir die Gebote eins zu eins erfüllen? Oder ist der Wille Gottes, dass wir den Kern seiner Gebote, das, was da eigentlich drinsteckt, kennen und erfüllen? Ihn in diesem Sinne auch erkennen. Ihn erkennen als den barmherzigen und gnädigen Gott, so wie er sich damals Mose offenbart hat, als er sagte im 2. Mose, ich glaube Kapitel 33 oder 34 ist es, da offenbart er sich ihm und sagt, ich bin Herr, ich bin voller Barmherzigkeit, voller Gnade und so weiter. Also all diese positiven Dinge, so offenbart sich Gott und so sollen wir ihn erkennen. Und darum geht es ihm letztendlich. Und Jesus sagte, meine Speise, Also das, was mich stärkt, das, was ich begehre, das, was ich zum Leben brauche, das, was wichtig für mich ist, ist, seinen Willen zu tun. Johannes 4, 34. Ja? Nicht sich was abzuringen, gezwungenermaßen zu tun, sondern im liebenden Gehorsam Gott zu folgen und zu dienen. Und das zog er bis zum Schluss durch. Ja, als er im Garten Gethsemane war und diesen Kampf hatte mit dem Todesengel und in Angst stand, da sagte er auch das: Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und er blieb ja nicht bei sich stehen. In dem Vater Unser, als es darum ging, wie sollen wir beten, sagte er, wir sollen beten, dein Wille geschehe, Vater im Himmel. Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Habe ich irgendwas durcheinander geworfen? Nein, gut. Bin heute Morgen so ein bisschen nicht bei der Konzentration, aber dein Wille geschehe. Und das ist doch nicht ein Gebet, das wir nur sprechen, um, ja, das wäre ja schön, wenn dein Wille geschehen würde, sondern wenn ich das bete, habe ich doch einen Anteil daran. Dein Wille geschehe auch durch mich. Dann brauche ich das nicht großartig zu beten, wenn ich mich da ausschließe. Dein Wille geschehe. Jesus sagt, als es um die Frage des höchsten Gebotes ging, Jesus sprach zu dem Pharisäer: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt hört mal, in diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Alles. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern um die Gesetze, die Gesetze und die Propheten zu erfüllen. Jesus sagt, in diesen zwei Geboten ist das alles enthalten. Also wir erfüllen die Gesetze und die Gebote Gottes, wenn wir Gott lieben und wenn wir den Nächsten lieben. Nicht nach unserem eigenen Gutdünken, sondern wenn uns klar ist, so wie die Pharisäer, meinen Nächsten lieben heißt, meinen Pharisäerkollegen zu lieben, sondern wenn uns klar ist, was Gott damit meint. Ja? Er fordert uns heraus, zu lieben. Galater 5,14 steht auch, dass das ganze Gesetz in diesem einen Gebot enthalten ist. Und dann klären sich vielleicht auch manchmal solche Bibelstellen wie Matthäus 7,21. Worum geht es da eigentlich? Da geht es, um die enge Pforte und die falschen Propheten. Und dann sagt Jesus einen Satz: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus erfüllte den Willen seines Vaters. Seine Speise war das. Und er sagt, es werden die ins Himmelreich kommen, die den Willen des Vaters im Himmel erfüllen, tun. Noch so eine Bibelstelle. Matthäus 12, Vers 50. Da geht es darum, wer ist denn Jesu Bruder und Schwester und Mutter und ich weiß nicht was. Dann sagt er zum Abschluss, nach dieser Rede, wer denn da jetzt so sein Bruder und Mutter ist: Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder Schwester und Mutter. Es geht um den Kern des Gesetzes, um den Inhalt. Ja, das ist das Leben in diesem Gesetz. So, was bedeutet denn dann dieses Gesetz für uns? Also wenn Jesus sagt, ich erfülle das, und in Jesus kommt alles zur Erfüllung und wir glauben an ihm und wissen, dass das Wort uns sagt, dass uns dieser Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wird, dass wir darin unsere Gerechtigkeit finden. Was haben wir dann noch mit diesem Gesetz zu tun? Ja, wir sind gefordert, liebe deinen Nächsten. Liebe Gott von ganzem Herzen. Er ist es, der seinen Geist in uns hineinlegt und das ermöglicht. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Wir können nur danach trachten, Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Herr, lass mich so, wie du das bei der Ankündigung des Bundes gesagt hast, dich erkennen. Dass ich dich erkenne, dass ich dir von Herzen zugewandt bin, dass ich nicht mehr unter diesem Muss stehe, diesem inneren Kampf. Aber wenn ich darüber rede, dann bin ich auch bei einem Punkt, der auch noch wichtig ist zu wissen. Warum hat das Gesetz eine Bedeutung für uns? Paulus führt da sehr viel im Römerbrief zu aus. Ne? Er kommt zu dem Schluss im Kapitel 7, dass das Gesetz heilig ist und gerecht und gut und zum Leben gegeben ist. Er sagt so mal in seinem Brief an Timotheus, schreibt er so sinngemäß, dass die Schriften des Alten Testamentens, und die Tora und die Propheten, weise machen. Und sie können dir zum Heil gereichen durch den Glauben an Jesus. Und dass die ganze Schrift eben von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre ist. Er sagt also, das Gesetz ist gut für dich. Es ist heilig, es ist gerecht. Aber brauchen wir es noch in irgendeiner Form? Ja, Vers 7, Römer 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich ohne das Gesetz nicht erkannt. Sag mir, was treibt dich in die Hände Jesu? Was treibt dich? Ist es die überschwängliche Liebe? Und warum liebst du Jesus, wenn es die Liebe ist zu ihm, die dich in seine Hände treibt? Könnte es sein, weil er Frieden für dich geschaffen hat zwischen Gott, dem Vater und dir? Könnte es sein, weil er sein Leben gegeben hat für dich? Könnte es sein, weil er dir ewiges Leben verheißt und dich in die Nachkommenschaft ruft? Könnte es sein, weil er dir Hoffnung gibt? Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat, heißt es im ersten Johannesbrief. Was treibt dich in die Hände Jesu? Ist es die Liebe? Ist es vorgeschaltet das Erkennen, ich brauche Erlösung? Vorgeschaltet das Erkennen, ich bin ein Sünder? Und Paulus sagt hier, ich erkenne meine Sünde durch dieses Gesetz. Und er führt weiter aus, dass dazu das Gesetz gegeben ist. Den Menschen, so wie wir das eingangs gelesen haben, sie schrien laut, wir wollen alles tun. Aber das Erleben war immer, sie fielen auf die Schnauze, gingen in Abgötterei, lebten ohne Gott, machten die schrecklichsten Dinge, sogar dass sie ihren Götzen mit Kindesopfern dienten und so weiter. Und wendeten sie sich Gott ab. Sie konnten das nicht. Sie erlebten, dass nicht die Liebe zu Gott und zum Nächsten da war, sondern sie erlebten, dass die Sünde sie beherrschte. Das schreibt er hier auch, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber fleischlich von der Sünde beherrscht. Das sagt Paulus. Das sagt Paulus. Und insofern spricht der Galaterbrief davon, dass das Gesetz gegeben ist wie ein Aufpasser, Erzieher. Das muss man jetzt verstehen. Im Griechischen steht da Paidagogos. Ja, da kommt, leitet sich der Begriff Pädagoge von ab. Das war damals ein Sklave, der die Schüler aus reichem Hause die Kinder aus reichem Hause zur Schule bringt. Mit Stäbchen. Vorwärts, zügiger, nicht stehen bleiben, schnell, Schule beginnt. Ich weiß nicht, war sehr wahrscheinlich die Tora-Schule oder so. Ne? Das war ein Erzieher dann später auch. Und dieses Bild gebraucht hier der Paulus. Du hast jemanden neben dir, der dich ständig unter Knute hält und dich treibt, das Richtige zu tun. Und dir aber auch zeigt, du brauchst das auch, du tust nicht das Richtige. Das ist dieses Bild. Ja. Und letztendlich ist es auch so, dass Paulus immer wieder das Gesetz anwendet, um Situationen in Gemeinden, zum Beispiel die Korinther, zu bewerten. Das ist immer der Maßstab, wenn er zum Beispiel von Unmoral spricht, von Unzucht und dergleichen. Dann fragst du dich, was ist denn sein Maßstab? Ja, natürlich das Gesetz. Ohne das Gesetz würde keiner von uns wissen, dass er sündig ist vor Gott. Vielleicht hättest du manchmal bei dem, was du tust, irgendwie, naja, war nicht so ganz prall oder was und hab ein schlechtes Gewissen oder so. Das könnte so ein Anzeiger sein. Aber wenn wir oft verstoßen gegen Gesetz und unsere Norm, dann vergeht das. Es wird abgestumpft. Das ist das, die Funktion des Gesetzes. Ja, ich gucke mal auf die Uhr. Es ist jetzt schon zeitlich fortgeschritten und ich habe so das Gefühl, ihr seid müde. Ne? Ja, okay, gut, ich komme zum Schluss. Also, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Er hat gesagt, ich lege meinen Geist in eure Herzen. Ich schreibe das Gesetz in eure Herzen. Und wenn Jesus davon spricht, dass er das Gesetz erfüllt, dann ist es der Kern des Gesetzes. Nicht in Gesetzlichkeit, sondern den Kern, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und das Gesetz selbst hat für uns eine ganz wichtige Funktion. Es spiegelt uns unsere Sünde. Und es erzieht uns dahin, Paidagogos, auf Christus hin, so heißt es. Es erzieht uns dahin, anzuerkennen, dass wir ihn brauchen. Seine Erlösung, seine Hilfe. Es treibt uns immer wieder unter seinen Schirm, in seine Gegenwart. Und deswegen schreibt der letzte Vers, Titus 2, Vers 11. Wo habe ich es denn? Na komm schon. Thessalonika. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen und erzieht uns, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. Es ist Gottes Gnade, die uns immer wieder weiterhilft, wenn wir auf diesem Weg, ihn zu lieben, den Nächsten zu lieben, versagen. So, okay.